Manchmal mögen wir einfache Sätze und Wahrheiten. Früher war alles besser. Die da oben sind an allem schuld. Du musst dich nur anstrengen, dann wird alles gut. Manchmal sagen wir ja, das sind so Stammtischparolen und die haben irgendwie was, ne? Man kann sich die Dinge so schön einfach erklären und die meisten stimmen zu und dann ist irgendwie alles geregelt. Und auch auf den Glauben an Jesus gibt es manchmal so einfache Sätze. Wer an Gott glaubt, hat ein besseres Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, lösen sich alle deine Probleme. Mit Jesus hast du weniger Probleme als ohne. Stimmt? Stimmt nicht? Das ist nicht so einfach, oder? Lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Denn vieles in unserem Leben und auch in unserem Glauben ist etwas komplizierter. Es sind quasi komplexe Wahrheiten. Es ist spannungsvoll. Und der Predigtext, den wir für heute haben, der beschreibt auch so eine Spannung. Das sind zwei Geschichten, die zusammengestellt sind, wo auf den ersten Blick die überhaupt nicht zusammenpassen. Einmal führt der Weg ins Leid und einmal führt der Weg ins Glück. Und beides erzählt der Evangelist Lukas direkt hintereinander. Und man fragt sich ja, wie passt das denn zusammen? Schauen wir uns mal die Geschichte an. Lukas 18. Die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Jesu nahm aber zu sich die 12, also die 12 Jünger, und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Kommt euch bekannt vor, war eben der Wochenspruch, haben wir schon gehört. Und aber Jesus redet weiter, denn er, also der Menschensohn, Jesus selbst, wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Die Jünger aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Szene Nummer 1. Szene Nummer 2, direkt dahinter. Die Heilung eines Blinden bei Jericho. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es uns öffnest, dass du uns zeigst, was dir wichtig ist. Amen. Tja, diese beiden Szenen gehören irgendwie in dem Predigtext für heute zusammen. Und irgendwie denkt man sich, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Jesus kündigt seinen Weg ins Leid an und ein Blinder wird geheilt. Und ich möchte diese Szenen näher anschauen und dann doch einen Versuch versuchen, was könnten die eigentlich miteinander zu tun haben? Zuerst einmal schauen wir uns die leichtere Geschichte an, nämlich die erste hier oder die eigentlich die zweite, die wir jetzt gerade vor Augen haben, nämlich der Weg zum Heil. Ein Blinder wird sehend, ein Wunder, eine Heilung und alle sind froh und loben Gott. Das Leben eines Blinden war damals besonders beschwerlich. Ich meine, heute gibt es viele Hilfen und Förderungen. Ich war ganz begeistert, als ich gerade gesehen habe, wie Jonas mit dieser Blindenschrift, diesen Zettel mit der Blindenschrift. Gab es damals noch nicht. Und irgendwie war es so, dass er damals nicht arbeiten konnte und er konnte nicht am Leben teilhaben. Er war, habe ich gelesen, wohl auch vom Gottesdienst ausgeschlossen. Er konnte seinen Lebensunterhalt nicht verdienen und das Einzige, was ihm übrig blieb, war, er saß am Straßenrand und bettelte. Demütigend, hilflos und wahrscheinlich auch einsam. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Jetzt hört er eine Menschenmenge und er hört irgendwie die Leute reden. Der Prediger aus Nazareth kommt hierher. Manche sagen, er sei der Messias, ein Prophet. Er kann heilen. Er kann sogar Tote auferwecken. Der Blinde spürt, dass Aufregung in der Luft liegt. Vielleicht war es Bartimäus, so wird er bei Markus genannt. Und er hört sich jetzt um, das interessiert ihn. Hey, wer ist das, der Jesus? Kann der wirklich heilen? Wisst ihr mehr? Und auf einmal erfasst ihn eine ganz seltsame Aufregung. Ja, was wenn? Was könnte das sein? Gibt es doch noch Hoffnung? Und dann hört er die Menge rufen, er ist jetzt hier, Achtung, er kommt vorbei. Und dann kann Bartimäus nicht anders als zu schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids ist ein Messias-Titel. Also Sohn heißt eigentlich Nachkomme Davids, weil der große König David im Alten Testament, dem war angekündigt worden, dass ein Nachkomme irgendwann auch ein ganz großer Friedenskönig wird, der das Friedensreich Gottes endlich wieder aufrichtet. Also es heißt quasi Jesus, du Nachfahre Davids, aber das war ein Titel für den erwarteten Messias. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser Schrei des Blinden am Straßenrand hat sich in die Kirchengeschichte, in die Geschichte der Christenheit ganz tief eingebrannt. Da schreit einer aus der tiefsten Hilflosigkeit zu Jesus. Jesus, erbarme dich meiner. Im Griechischen steht da eleison, also erbarme dich meiner, eleison. Jesus oder Herr, Kyrie eleison. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Jesus, erbarme dich meiner. In jedem Gottesdienst, fast jedem, in der Kirche drüben zumindest, ne, kommt an einer Stelle dieser Ruf, Jesus, erbarme dich meiner. Kyrie eleison. Und es ist eigentlich von der Intention her der Liturgie so, dass wir uns quasi an die Seite oder an die Stelle dieses blinden Menschen am Straßenrand setzen und im Grunde auch sagen, ehrlich gesagt, ich sehne mich auch so nach Leben. Im Grunde bettle ich auch um Leben, um Aufmerksamkeit, um Liebe, um Glück, um Halt, um Hoffnung. Und im Grunde bin ich auch blind für das, was wirklich zählt. Ich weiß eigentlich auch nicht wirklich, was gut ist. Und ich setze mich an diese Stelle des Blinden und ich schreie Kyrie eleison. Herr, Jesus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und eigentlich beginnt Nachfolge Jesu damit, dass ich anfange zu rufen. Dass ich rufe, Jesus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Ich kann nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich komme mit meiner Weisheit, mit meiner Kraft immer wieder ans Ende. Im Grunde kann ich auch nicht mehr. Ich finde den Weg zum Glück nicht. Und ich erkenne, dass all das, was ich irgendwie so versuche und mache, all das, was mir so scheinbar wichtig ist, dass das mich nicht wirklich erfüllt. Vom Handy bis zur Aufmerksamkeit von anderen. Irgendwie bleibe ich blind und leer. Herr, erbarme dich meiner. Ich weiß nicht, ob du das schon angefangen hast zu rufen in deinem Alltag, dass du sagst, Herr, erbarme dich meiner. Kyrie eleison. Es hat sich in der christlichen Tradition auch noch ein Gebet entwickelt, so ein Herzensgebet, wo das genau auch der Text ist, dass ich quasi mit dem Atem mit dem Atem beten lerne, dass ich einatme und sage, Jesus, du Sohn Davids, und ausatme, erbarme dich meiner. Einatme. Und wir waren jetzt gerade auf dem Kongress und auf dem im Kongress, wo ein paar von uns waren, Willow Creek Kongress, da haben wir das alle mal mit allen geübt. Und deshalb traue ich mich das jetzt auch mit euch einmal zu üben. Also setzt euch mal ein bisschen gerade hin. Setzt mal die beiden, mal eure beiden Füße auf die Erde. Und jetzt atmen wir mal tief ein. Atmen wir tief ein. Und tief aus. Und während wir einatmen, denken wir, beten wir, Jesus, du Sohn David. Und dann atmen wir aus, erbarme dich meiner. Einatmen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das machen wir jetzt einmal eine Minute lang. Probiert mal einatmen, Jesus, du Sohn Davids, und ausatmen, erbarme dich meiner. Auf einmal ist das nicht mehr nur der Verstand, der etwas sagt. Auf einmal kann es zumindest zu einem Ruf, einem Schrei des Herzens werden. Und wenn man auf einmal irgendwie keine Kraft mehr hat, wenn ich auf einmal keine Worte mehr habe, wenn ich hilflos am Rand meines Lebens sitze, dann kann das eine Hilfe sein, wie ich irgendwie Kontakt aufnehme mit Jesus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich bete das ganz häufig. Einfach dieses Einatmen und Ausatmen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dann geht die Geschichte weiter. Die Menge will ihn zum Schweigen bringen. Und Jesus sagt, stopp mal, stopp mal, stopp mal, führt ihn zu mir. Und dann kommt ein ganz toller Vers, dass Jesus sagt, was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Und das ist auch eine spannende Idee. Stellt euch mal vor, Jesus sieht nicht einfach nur die Menge, sondern Jesus sieht jeden Einzelnen. Und Jesus sieht uns, jeden Einzelnen von uns, was wir so an Päckchen mit uns rumtragen. Er sieht deine Last und deine Mühen, auch natürlich deine Freuden und das, was dir gelingt. Und dann wendet er sich persönlich dir zu und sagt, was soll ich eigentlich für dich tun? Was möchtest du, dass ich dir tue? Und ich stell dir das mal vor, Jesus sieht dich mit liebevollen Augen an und fragt dich, was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten? Was würdest du sagen? Was ist so deine vielleicht tiefe Sehnsucht, deine Herausforderung im Moment? Nachfolge heißt, ich rufe, Herr, erbarme dich meiner, und ich sage ihm, wonach ich mich sehne. Und sag ihm, was mich bewegt. Und der Blinde sagt hier, Herr, was, dass ich sehen kann. Und dann sagt Jesus, sei sehend. Und alle sind begeistert. Was für ein Wunder. Und ich meine, so wünschen wir uns das doch auch, oder? Dass wir Jesus sagen, das und das ist kaputt in meinem Leben. Oder das und das ist schwer. Und dann tritt Jesus als der Messias, als der Mächtige, als der Heiland hervor und hilft. Und wir glauben, dass er kann. Wir glauben, dass er Tote auferwecken kann. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger sich abgeklatscht haben und gesagt haben, so haben wir uns das vorgestellt. Jerusalem, wir kommen. Und es gibt Situationen, in denen es uns auch so geht. Es gibt diese tiefen Glücksmomente. Es ist so der Weg zum Heil, wo ich spüre, Jesus hilft mir. Jesus tut Wunder. Und Jesus erfüllt. Es gibt heilige Momente, wo vielleicht etwas, wo ich 10 Jahre für gebetet habe, wo das auf einmal in Erfüllung kommt. Und wo ich nur voller Glück und Dankbarkeit bin. Aber das ist nur die eine Geschichte. Und jetzt schauen wir auf die zweite Geschichte, die ja eigentlich davor kommt. Das ist der Weg ins Leid. Jesus kommt mit seinen Jüngern jetzt nah an Jerusalem. Der Weg eigentlich, wo sie aufbrechen, beginnt bei Lukas schon im 9. Kapitel. Und dort kommen die ersten beiden Leidensankündigungen. Und jetzt hier im 18. Kapitel kommt die dritte. Und da sind sie ganz kurz vor Jericho. Nur einmal kurz hier, ich weiß nicht, also Jericho, das ist so wie an einer Wetterkarte, ne? Jericho liegt hier unten. Die sind von oben hier im Jordantal hier runtergelaufen, nicht durch das Gebiet Samaria. Und jetzt gehen sie quasi hier nach Jerusalem. Und da liegt Jericho. Einige von euch waren ja schon mal in Israel. Vielleicht habt ihr da Bilder vor Augen. Und Jesus sagt, schaut, bald sind wir da. Und dann zieht er ein bisschen den Vorhang beiseite und er öffnet seinen Jüngern, was passieren wird. Es wird vollendet werden, was die Propheten vorausgesagt haben. Und die Jünger sagen, yes, endlich, es wird jetzt Zeit, jetzt passiert endlich was. Das ist der Moment, Jesus wird als König in Jerusalem einziehen und dann wird er als Messias sein Friedensreich errichten. Dann wird er die Römer rausschmeißen und dann haben wir keine Probleme mehr. Und dann redet Jesus weiter und sagt, der Menschensohn wird überantwortet werden, den Heiden, er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Damit haben jetzt die Jünger gar nicht gerechnet und sie sagen, hey, wie? Obwohl sie es schon ein paar Mal gehört haben. Ne? Also das ist die dritte Leidensankündigung. Und die Jünger verstehen es immer noch nicht und die sagen, hey, warte mal kurz, das passt überhaupt nicht zusammen. Wie passt das mit dem Messias zusammen? Der Messias soll leiden, wie soll sich denn da die Schrift erfüllen? Es geht doch um das neue Jerusalem, es geht um den neuen König. Die Jünger begreifen nichts. Das finde ich so sympathisch, dass die Bibel da so ehrlich ist. Und wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir oft nichts verstehen. Die Jünger haben auch nichts verstanden. Sie verstehen es nicht. Auch das von der Auferstehung. Auferstehung ist nach ihrer Vorstellung am Ende der Zeit, kannten sie, aber das war ganz anders besetzt. Der strahlende Messias, der Brot vermehrt, der Menschen heilt. Damit konnten die Jünger was anfangen. Und wir auch, da können wir auch was mit anfangen. Aber der leidende Messias, der ans Kreuz geht, war für die Jünger ein Rätsel. Und ich habe manchmal das Gefühl, für uns auch. Jesus, der Brot vermehrt, der Kinder in die Arme nimmt, großartig. Aber Jesus, der am Kreuz hängt und blutet und schreit. Und in unserem Leben ist es auch so, wenn Gott uns schöne Gefühle schenkt, dann sind wir glücklich. Aber wenn Gott uns einen Weg schenkt oder führt, der ins Leid geht, wenn wir durch tiefe Täler müssen, fragen wir Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum lässt du das zu? Oder denken, Gott hat vielleicht weggeguckt, Gott irrt sich. Es ist alles irgendwie gar nicht von Gott. Wir kriegen auch beides, kriegen das irgendwie nicht zusammen. Und wie die Jünger verstehen wir oft nichts. Die Jünger aber verstanden nichts. Der Weg zum Heil und der Weg zum Leid. Jetzt möchte ich noch einmal versuchen, beides etwas zusammenzubringen. Nämlich der Weg zum tieferen Verstehen. Es ist auffällig, dass die Jünger wirklich völlig im Dunkeln stehen. Und dann folgt eine Geschichte, wo Jesus einem blinden Menschen die Augen öffnet. Könnte das sein, dass das hier auch eine tiefere Wahrheit beinhaltet? Könnte das sein, dass Jesus ganz bewusst am Anfang der Passionsgeschichte einem Menschen das Augenlicht schenkt, weil er im Grunde sagt, Leute, um das zu verstehen, braucht ihr offene Augen. Um das zu verstehen, müsst ihr tiefer sehen als nur normale Augen. Am Anfang des Passionsweges werden die Augen geöffnet. Könnte das sein, dass das ganz bewusst dort steht? Und das ist auch ein schöner Gedanke für die Passionszeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon was vorgenommen habt, irgendwie was zu fasten. Bittet darum, dass Gott unsere Augen öffnet, damit wir das Leiden von Jesus verstehen und mitgehen können. Für uns heute ist es ja ein bisschen einfacher zu verstehen, weil wir ja sehen, wie Jesus' Weg weitergeht. Denn das Kreuz war ja nicht das Ende. Das Leid war ja nicht das Ende, sondern eigentlich der Anfang. Nach und nach haben Christen verarbeitet und dann verstanden, warum das überhaupt nötig war. Dass Jesus nämlich etwas Tiefes erreicht hat. Dass Jesus nicht einfach nur menschliche Krankheit und dass dieses und jenes Problem angegangen ist, sondern dass er die Wurzel des Problems angegangen ist. Dass er die Sünde besiegt hat, dass er den Tod besiegt hat, den Teufel, das Böse, dass Jesus also die Wurzel des Problems angegangen ist. Es geht Jesus nicht einfach nur um oberflächlichere Dinge, selbst wenn sie uns total wichtig sind, wie das Augenlicht oder diese oder jene Krankheit, diese oder jede Herausforderung in unserem Leben. Jesus geht es erstmal zumindest hier um die Wurzel, um die Frage, wer hat die Macht, um die Frage, inwieweit ist das Dunkel besiegt? Und Jesus packt hier die Wurzel des Problems an und entmachtet das Böse, indem er es auf sich nimmt am Kreuz und stirbt und dann siegreich wieder aufersteht. Und dieser Weg zum Sieg führt mitten durchs Sterben hindurch. Der Weg zum Sieg geht durchs Leid. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht, wird er sagen. Und das verstehen die Jünger nicht, weil sie ja noch gar nicht das Ende kennen. Und in der ganzen Passionsgeschichte gibt es immer dieses Ringen zwischen menschlicher Sicht und geistlicher, tieferer Sicht. Bis hin zu dem Gebet, wo Jesus selber sagt, Vater, nimm diesen Kelch von mir, wenn es irgendwie möglich ist, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus möchte offene Augen schenken für Gottes Willen, für Gottes Plan, der tiefer ist als das, was wir uns eigentlich vorstellen. Und das Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was er tut. Und das gilt für uns auch, für die Nachfolge, wenn wir Jesus hinterherlaufen. Denn das bedeutet ja Christsein. Wir laufen hinter Jesus her. Und der Weg führt uns eben auch durch Leid und Ungewissheit und Dunkelheit. Nicht so wie Jesus, denn Jesus hat den Weg ja gebahnt. Er ist als Erster vorgegangen. Er hat das Böse entmachtet. Wir gehen hinterher und sind nie alleine, weil er da ist und weil er letztlich gesiegt hat. Aber der Weg führt dennoch auch durch Anfechtung und Zweifel, durch Sorge und Not, durch die Dunkelheit, durch das dunkle Tal. Nicht alle Gebete werden erhört, nicht alle Sehnsüchte werden gestillt. Zumindest hier auf dieser Erde. Und wir erleben manchmal glorreiche Momente. wo Dinge gelingen. Wir erleben diesen Weg zum Heil, hier auf der Erde, stückweit, aber oft auch den Weg ins Leid. Und um das Böse zu überwinden, auch hier, gilt es, Böses mit Liebe zu begegnen. Gilt es vielleicht auch zu leiden, um letztlich hier das Böse zu überwinden, wie Jesus es getan hat. Und es bedarf der offenen Augen. Es bedarf der offenen Augen, dass wir in allem, was wir erleben, erkennen, wir sind gar nicht alleine. Er ist da. Er ist an unserer Seite. Offene Augen des Herzens. Insofern ist es eine komplexe Wahrheit. Gott führt manchmal ins Heil und er führt manchmal ins Leid. Und auf dieser Erde mischen sich beide Dinge. Im Himmel wird der Weg dann ganz klar sein. Aber hier vermischt sich beides. Und das, was wir brauchen, sind geöffnete Augen, um zu erkennen, wir sind nicht alleine. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Wir können schreien, Kyrie eleison, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Gott schenkt immer wieder die Gewissheit, er ist da. Er hält dich, er trägt dich, er hat den Überblick und letztlich hat er gesiegt. Ein schöner Weg, ein schönes Eingangstor in die Passionszeit in den nächsten 7 Wochen. Amen.